War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Hallo ihr Lieben. Heute reisen wir dorthin, wo der Wind Schneekristalle wie funkelnden Sand treibt. Und weiter in eine Stadt, die niemals schläft. Es geht um einen echten Jungen, um Eis, um Mut und um ein Museum voller Geheimnisse.
Willkommen. Diese Geschichte klingt leise wie knirschender Schnee und stark wie eine Welle aus Stahl. Sie handelt von Heimat und davon, wenn das Herz an zwei Orten gleichzeitig festhält. Spannend, berührend und mit einem Funken Hoffnung, der nie verlischt.
Stellt euch vor, ein Schiff bricht durch Schollen, während weit entfernt die Straßen dampfen und Pferdewagen zwischen Eisenbahnen klappern. Dazwischen ein Junge, dessen Name leise wie ein Atemzug im Frost klingt, Minik.
Diese Reise ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie ist spannend, manchmal ernst, aber behutsam erzählt. Wer neugierig ist auf ferne Welten, echte Gefühle und wichtige Fragen, wird heute viel entdecken.
Und jetzt holt jemand die Geschichte heran, der Worte wie Spuren im Schnee legen kann. Klar und doch geheimnisvoll. Jemand, der Minik kennt. Lauschen wir dem Geschichtenerzähler.
Wir übergeben mit warmen Herzen. Atmet tief ein. Die Luft ist kalt und frisch und die Geschichte beginnt.
Nordwestgrönland im Sommer des Jahres 1999. Das Meer schläft nicht, es atmet unter Schollen aus blauem Eis. Auf dem Land, das so alt wirkt wie die Sterne, lebt Minik, ein Junge mit wachen Augen. Sein Vater, Chisuk, ist Jäger. Er kennt das Flüstern des Schnees, den Lauf der Robben, die Wege der Sterne über der Polarnacht. In diesen Tagen legt ein Schiff an, geführt von dem Polarreisenden Robert Peary. Er hat schon große Eisensteine von hier fortgebracht, Meteoriten, die einst vom Himmel fielen. Nun bringt er Versprechen und Neugier. Er lädt mehrere Menschen aus der Kap-York-Region ein, mit ihm nach New York zu kommen, um dort gezeigt und studiert zu werden. Historiker berichten, dass Hoffnung und Unsicherheit dabei in einem Boot saßen. Minik steht an der Reling der Zukunft. Seine Hände riechen noch nach Schnee. Die Fahrt nach Süden ist eine Schule aus Wind und Wasser. Das Schiff knarrt. Taue singen im Zug der Wellen. Minik staunt über die graugrüne Unruhe des Ozeans, über Fische, die wie silbrige Pfeile unter dem Kiel huschen. Chisuk bleibt ruhig, hält seinen Sohn nahe. Er vertraut auf die Rückkehr, auf das Versprechen, dass dieser Weg keine Einbahnstraße ist. An Deck liegt Salzgeruch. Männer notieren Dinge in Büchern, messen Armlängen, zählen Zähne. Die Welt wird zu Zahlen, während der Horizont zu Städten wird. Je weiter das Schiff fährt, desto dichter werden die Geräusche. Mehr Rufe, mehr Pfeifen, mehr Echos. In Miniks Herz wächst etwas Seltsames, halb Sehnsucht, halb Furcht. Wie ein Licht, das nicht weiß, ob es Sonnenaufgang oder Straßenlampe ist. New York, im Herbst. Die Stadt klingt wie tausend Trommeln aus Eisen. Es riecht nach nassem Stein, Kohle und Brot. Das American Museum of Natural History öffnet seine schweren Türen. Minik, Chisuk und weitere Menschen aus dem Norden ziehen ein, nicht als Gäste in einem Haus, sondern als Beobachtete in einem Keller. Historiker berichten, dass dort gemessen, gewogen und beschrieben wurde. Kopfumfänge, Körpergrößen, Gewohnheiten. Besucher schauen mit großen Augen, manche sehen Menschen. Andere sehen nur Objekte. Minik entdeckt Feuer, das mit einem Dreh am Hahn kommt, und Licht, das an Wänden wächst. Abends erzählt Chisuk leise von Eis und Jagd. In New York sind die Nächte hell, doch in Miniks Brust bleibt ein dunkles Stück Himmel, in dem die Polarsterne fehlen. Der Winter kommt, nicht mit Schlitten und klarer Luft, sondern mit stickiger Wärme und Krankheit. In der Enge eines Kellers verbreiten sich Keime wie unsichtbarer Staub. Tuberkulose schleicht, ein stiller Dieb. Innerhalb weniger Monate sterben mehrere der nordischen Besucher. Auch Chisuk erkrankt. Minik hält seine Hand. Sein Vater atmet schwer. In den Fluren flüstern Stimmen, die Wörter tragen, die Minik noch lernt. Historiker berichten nüchtern. 4 Menschen starben in kurzer Zeit. Für Minik sind es keine Zahlen. Es sind Lücken, die Geräusche machen. Als Chisuk stirbt, wirkt die Welt plötzlich zu groß. In der Stadt, die alles besitzt, fehlt Minik auf einmal das Einzige, das ihn festhielt. Der warme Griff seines Vaters. Nach Chisuks Tod geschieht etwas, das später zum Herzen dieser Geschichte wird. Historiker berichten, dass Museumsmänner eine Scheinbestattung vorbereiteten, damit der Junge Trost fände. In der Dunkelheit wird ein in Tücher gewickeltes Holzstück in die Erde gelegt. Es gibt Worte und Erde. Es gibt das Klicken einer Schaufel. Doch Chisuks Körper bleibt nicht im Boden. Er wird gereinigt, präpariert, Teil einer Sammlung. Später, so sagen Quellen, wurde sein Skelett gezeigt, um Wissen zu vermehren und Neugier zu stillen. Für Minik ist die Nacht zuerst echt. Er glaubt an das Grab. Er versucht weiterzugehen. Doch im Boden liegt kein Vater. Es ist, als ob die Wahrheit hinter Glas gestellt wurde, unsichtbar für den Jungen, der die Wahrheit am dringendsten bräuchte. Minik wächst in New York auf. Ein Museumsangestellter nimmt ihn bei sich auf. Minik trägt nun auch den Nachnamen Wallace. Er lernt Englisch in Klassenzimmern, die nach Kreide riechen. Er rennt durch Parks, in denen der Schnee anders knirscht. Er lacht mit Kindern, die ihn neugierig mustern, dann mit ihm Fangen spielen. Er lernt höfliche Regeln und neue Wörter, die schwer auf der Zunge liegen. In ihm wohnen 2 Sprachen, 2 Takte, 2 Arten von Stille. Manchmal trägt er Robbenfell am Herzen, manchmal einen Anzug. Er kann auf Eis tanzen und auf Geh steigen, doch jedes Fest hat einen Schatten. Die Frage nach dem Grab seines Vaters. Über Jahre bleibt die Erinnerung still, so still wie Schnee auf einer Stufe, die niemand betritt. Dann kommt der Tag, an dem ein Wort die Tür zur Wahrheit aufstößt. Historiker berichten, dass Minik als Jugendlicher erfuhr, sein Vater liege nicht in einem Grab. Die Knochen seien im Museum aufbewahrt worden, Teil einer Sammlung, die studiert und gezeigt wurde. Die Nachricht trifft ihn wie kalter Wind unter dünner Kleidung. Er steht in einem Gang, spürt das Zittern in den Knien. Auf einmal hat alles 2 Gesichter. Das Museum ist Schule und Schock. Die Stadt ist Heimat und Fremde. Er fühlt Zorn, Trauer, Scham und Mut, alle zur selben Zeit. Manches davon ist stumm, manches brennt. Eines aber wird klar, er will, dass Chisuk wirklich begraben wird, mit Erde, mit Namen, mit Würde. Minik bittet. Er spricht mit Männern, die Akten tragen. Er sucht Worte, die stark genug sind, einen Menschen zurück an die Erde zu holen. Historiker beschreiben Schreiben, Anfragen, Gespräche, die wie Seile sind. Mal tragen sie, mal schneiden sie ein. Zeitungen berichten, manche empört, manche kühl. Zwischen Schlagzeilen liegt ein junger Mann, der seinen Vater zurückhaben möchte. Es scheint einfach, ist aber schwer. Regeln, Sammlungen und Macht wiegen viel. Manchmal ist Gerechtigkeit wie Eis im Frühling. Es schmilzt, aber langsam. Minik findet Verbündete, doch der Weg bleibt steinig. Am Ende dieser Jahre steht eine Erkenntnis. Wenn Türen sich nicht öffnen, muss man einen anderen Weg nach Hause suchen. Einige Jahre später wählt Minik das Meer. Er reist zurück nach Grönland. Das Schiff verlässt den Hafen, die Skyline fällt in die graue Ferne. Auf Deck schmeckt die Luft wieder nach Salz, nicht nach Rauch. Er trägt Kleidung aus der Stadt. In den Taschen liegen kleine Dinge, die an New York erinnern. In der Brust trägt er die größere Last. Als das Schiff im Norden anlegt, riecht der Wind nach Eis und altem Fels. Verwandte und Bekannte erkennen den Jungen von damals im Gesicht des jungen Mannes. Freude mischt sich mit Staunen. In seinem Schritt steckt Großstadt und Tundra. Das Wiedersehen ist warm. Und doch wartet eine neue Prüfung. Er muss lernen, was seine Hände fast vergaßen. Das Lesen des Schnees, das Schweigen der Kälte, die Geduld der Jagd. Tage werden zu Jahreszeiten. Minik übt wieder das, was sein Vater kannte. Spuren lesen, in die Weite lauschen, mit Geduld leben. Die Alten erklären, wie der Atem gefriert und wie man das Rauchen der Kälte nicht unterschätzt. Seine Beine werden sicherer, sein Blick ruhiger. Doch in manchen Nächten liegt er wach. Die Stadt ruft wie ein ferner Bahnhof mit vielen Zügen. Er ist Sohn des Eises und Schüler der Straßen. Historiker sagen, er war zwischen Welten gefangen. Die eine Welt kannte seine Kindheit, die andere seinen Hunger nach Lernen, nach Arbeit, nach Zukunft. In beiden lag Liebe. In beiden fehlte etwas. So wächst in ihm der Mut, noch einmal die Richtung zu ändern, auch wenn der Kompass dabei kurz zu tanzen scheint. Minik kehrt in die Vereinigten Staaten zurück. Dieses Mal nicht als staunender Junge, sondern als junger Mann, der arbeiten möchte. Neuengland nimmt ihn auf mit Fabriken, die hämmern und surren. Er hebt, trägt, lernt und schickt sich in ein Leben, das verlässlich sein könnte. In freien Stunden denkt er an Chisuk und daran, wie Erde sich über einen Namen legen sollte. Er denkt auch an das Museum. Dort, wo Wissen gesammelt wird, wächst inzwischen ein neues Nachdenken. Menschen beginnen, über Recht und Respekt zu sprechen. Langsam tastend, aber hörbar. Miniks Tage sind schlicht. Freundschaft, Arbeit, Winter, Frühling. Manchmal genügt das. Manchmal brennt die alte Frage wieder auf, leise wie eine kleine Flamme in einer Werkhalle. Dann rollt ein unsichtbarer Sturm über die Welt. Im Jahr 1918 trifft die große Grippe Menschen in Städten und Dörfern, in Häfen und Hütten. Minik erkrankt. Historiker berichten, dass er in Neuengland starb, ein junger Mann, der noch viel vorhatte. Sein Grab ist echt, die Schaufeln heben echte Erde. Freunde trauern still. Die Geschichte scheint zu enden, als wäre ein Buch zu früh zugeschlagen. Doch Worte können weit reisen und Jahre überbrücken. Was Minik begonnen hat, was in ihm brannte, die Frage nach Würde und Rückgabe, bleibt nicht allein zurück. Es findet andere Stimmen, die weiterrufen, auch wenn der erste Atem nicht mehr hörbar ist. Jahre und Jahrzehnte später liest ein Mann Akten und Briefe. Er heißt Ken Harper, ein Forscher und Schriftsteller im hohen Norden. Er sammelt Spuren, wie andere Menschen Treibholz sammeln. Aus seinen Recherchen wächst ein klares Bild. Miniks Leben, Chisuks Schicksal, die Wege durch Museum und Stadt. Es werden Gespräche geführt, Anträge gestellt, Türen geöffnet. Schließlich, im Jahr 1993, kehren die Gebeine mehrerer Inuit, darunter Chisuk von New York, nach Grönland zurück. Dort werden sie begraben, mit Namen, mit Worten, mit Erde. Der Wind singt nichts Lautes, aber etwas stimmt wieder. Ein Kreis, der einst aufgerissen wurde, schließt sich. Nicht alle Wunden heilen ohne Narben, doch die Hand findet wieder den Boden, der ihr gehört. Museen beginnen, anders zu atmen. Historiker und Kuratoren sprechen mit Gemeinschaften, fragen nach Zustimmung, geben zurück, was nicht ihnen gehört. In manchen Ländern entstehen Gesetze, die Rückgaben regeln. In anderen stehen Vereinbarungen, die Respekt in praktische Schritte verwandeln. Es geht nicht nur um Objekte. Es geht um Geschichten, um Gesichter, um Familien. Miniks Geschichte wird zum Beispiel das schmerzt und lehrt. Sie zeigt, wie Neugier ohne Achtung zu Verlust führt und wie Achtung Neugier verwandeln kann in etwas, das allen dient. Zwischen Vitrinen und Besucherstimmen wächst etwas Neues. Das Bewusstsein, dass Wissen nicht gegen Würde getauscht werden darf. Zurück im Norden liegt ein Grab in ruhiger Erde. Ein Name, der nicht mehr wandern muss, steht fest auf Stein oder Holz. Menschen aus der Gemeinschaft erzählen die Geschichte weiter. Kinder wachsen damit auf, dass ein Mann namens Chisuk wieder zu Hause ist und dass ein Junge namens Minik beide Welten kannte. Die kalte Klarheit des Eises und das glühende Durcheinander der Stadt. Was in seinem Herzen zerriss, ist für viele heute eine Brücke. Zwischen Wissenschaft und Respekt, zwischen Sammeln und Zurückgeben, zwischen Staunen und Verantwortung. Der Wind trägt nichts davon. Er streicht darüber wie über eine Spur im Schnee, die bleibt, obwohl der Tag vergeht. Wer Minniks Leben betrachtet, sieht auch die Zeit um ihn. Ende des 19. Jahrhunderts reisten viele Forscher in den Norden. Sie wollten Karten füllen, Meere messen, Sterne zählen. Dabei legten sie oft Maßstäbe an Menschen, als wären Menschen Felsen oder Pflanzen. Historiker betonen, dass es zugleich auch Begegnungen gab, in denen Verständnis wuchs, Freundschaften entstanden, Hilfe geteilt wurde. Nichts ist nur hell oder nur dunkel, aber manche Entscheidungen hinterließen lange Schatten. Minniks Geschichte gehört zu diesen Schatten, die heute nicht mehr verschwiegen werden. Aus dem Schatten wächst eine Frage, die nun laut gestellt wird. Wie zeigt man die Welt, ohne jemandem die Welt zu nehmen? Als die Zeitungen einst über Minnik schrieben, rollten dicke Bahnen Papier durch Pressen. Wörter wurden hart gesetzt, so hart wie die Dinge im Museum. Manche Artikel riefen nach Gerechtigkeit, andere sahen nur eine Sensation. Heute, mit Abstand, lesen Historiker diese Zeilen behutsam. In den Zwischenräumen entdecken sie die Stimme eines Jungen, der seinen Vater zurückforderte. Es ist keine laute Stimme. Sie klingt nicht wie ein Horn im Hafen, eher wie ein Herzschlag in einer stillen Nacht. Genau deshalb hört man sie noch. Denn leise Stimmen tragen weit, wenn sie nicht aufgeben. Minniks Worte wurden zu Wegen, auf denen später viele Füße sicherer gehen konnten. Von Grönland aus betrachtet ist die Welt weit. In der Kap-York-Region lebten die Gemeinschaften eng mit Land und Meer verbunden. Sie wussten, wann Robben auftauchen, wann das Eis trägt, wann es lügt. Dieses Wissen ist wie ein Lied, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wer einen Sänger fortnimmt, reißt eine Strophe heraus. Doch das Lied bleibt, weil viele Stimmen zusammenhalten. Als Chisuk schließlich heimkehrte, kam mit ihm auch ein Teil der Strophe zurück. So wird Kultur nicht nur durch Worte bewahrt, sondern durch Handlungen, die zeigen, ein Name ist kein Etikett. Ein Mensch ist kein Gegenstand. Ein Leben ist kein Exponat, das man in eine Vitrine sperrt. Auch Museen sind lernende Orte. Mitarbeiter öffnen heute Kisten nicht nur, um zu zeigen, sondern auch, um zurückzugeben. Sie sprechen mit Gemeinden, hören zu, lernen von Menschen, deren Geschichte in ihren Räumen bewahrt wurde. Mancher Katalogeintrag wird neu geschrieben. Manches Objekt reist heim. Die Gedanken verändern sich, wie Wasser, das neue Wege im Eis findet. Wissen und Würde schließen einander nicht aus. Sie brauchen einander. Wenn Menschen gemeinsam entscheiden, was mit der Vergangenheit geschieht, wird Zukunft möglich. Dann wird ein Haus, das sammelt, zu einem Haus, das erinnert, heilt und verbindet. Ein Haus, in dem Minniks Name nicht gefangen wäre, sondern eingeladen. Ein Bild bleibt. Ein Junge im Central Park. Der Schnee schmeckt anders als daheim. Seine Schritte zeichnen Muster, die der Wind bald verwischt. Ein anderes Bild, ein junger Mann auf dem Eis, dessen Spuren tiefer greifen, weil er weiß, wie man auf kaltem Land leicht und doch entschlossen geht. Beide Bilder gehören zu Minnik. Er war nicht nur der Junge, dem Unrecht geschah. Er war auch der Mensch, der beharrlich blieb, der Worte suchte, der Liebe kannte. Zu seinem Vater, zu seiner Heimat, zu seinem zweiten Zuhause. In dieser Mischung liegt seine Kraft. Und diese Kraft reist weiter, von Mund zu Mund, von Buch zu Buch, von Herz zu Herz. Am Feuer erzählen die Alten oft von denen, die vor uns gingen. In solchen Geschichten sind Tage wie Steine in einer Tasche. Manche schwer, manche glatt, alle wichtig. Minniks Tage waren nicht leicht, aber sie waren wichtig. Er hielt fest an einer einfachen Wahrheit. Ein Mensch ist nicht dazu da, ausgestellt zu werden. Diese Wahrheit ist kein Schlag, sondern eine Hand, die vorsichtig etwas an seinen richtigen Ort legt. Wer sie hört, kann sie weitertragen. So entsteht etwas Leises, Großes. Nicht ein Denkmal aus Bronze, sondern ein Versprechen aus Stimmen, Blicken und Taten. Ein Versprechen, das sagt, wir hören zu. Wir fragen nach. Wir bringen heim, was heimgehört. Am Ufer, wo die See das Land küsst, ist die Zeit zu hören. Wellen sprechen in wiederkehrenden Silben. Manche Geschichten gehen mit ihnen hinaus und kommen verändert zurück. Minigs Geschichte hat das Meer oft überquert. Sie kam nach New York, ging zurück nach Grönland, reiste durch Bücher und Köpfe. Jede Reise hat etwas hinzugefügt. Fragen, Antworten, Respekt. Und jede Reise hat etwas weggenommen. Ein Stück Unwissen, ein Stück Gleichgültigkeit. Am Ende bleibt kein perfektes Bild, aber ein deutliches. Ein Junge, ein Vater, ein langer Weg und Menschen, die aus dem Weg eine Brücke machen. Diese Brücke hält, weil viele Hände sie tragen. Wenn die Hallen eines Museums nachts still sind, kann man fast hören, wie Fragen leise gehen. Manche bleiben stehen und warten auf Antwort. Minigs Frage steht nicht mehr allein. Viele Menschen weltweit stellen sie heute mit. Wem gehört die Vergangenheit und wie kann sie gerecht geteilt werden? Die Antwort ist kein Schild über einer Tür. Sie ist eine Übung jeden Tag. Sie klingt nach Gespräch und nach Mut, nach Korrektur und nach Dank. Und ganz am Ende, wenn ein Schlüssel umgedreht wird, bleibt eine Gewissheit. Geschichten sind lebendig. Wer sie mit Würde bewahrt, bewahrt nicht Dinge. Er bewahrt Menschen. So endet die Reise dieses Erzählens dort, wo sie begann. Im kalten Licht des Nordens und im warmen Schein einer Stadt. Minig lebte zwischen zwei Welten. Und beide haben Spuren von ihm behalten. In Grönland liegt sein Vater in würdiger Erde. In New York stehen heute Fragen wacher als damals. Und überall, wo Menschen lernen möchten, steht diese Geschichte bereit. Nicht als Anklage, sondern als Einladung. Eine Einladung, genauer hinzusehen, leiser zu sprechen, fester die Hand zu halten, wenn es um das geht, was uns alle verbindet. Respekt vor dem Leben, das vor uns war, und Verantwortung für das, was wir daraus machen.